moments ago, this ship received word of a Cylon attack against our home worlds is underway.
You're the new breed of Cylon.
I have feelings, hopes, wants, and what I want most of all is for you to love me.
The Cylons look like us, then any one of us can be a Cylon. You're gonna die in this body.
My consciousness will just be transferred to another one.
Another Cylon!
Humanity's children are returning home today.
Let's get this ship into the fight.
Get down!
Zach failed basic flight.
He should not have been there. He was only doing it for you.
Thought I should confess my sins.
How's the wife?
I promise you one thing. We will make it.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Bardos Kino Galactica, dem Battlestar Galactica Podcast mit meiner Wenigkeit Patrick.
Und mein Name ist Britt Marie und ich bin ebenfalls dabei.
Ja, sehr gut. Ohne dich würde ich es nicht machen, könnte ich es nicht machen, wollte ich es nicht machen. So say we all. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, was der in der deutschen Sprachfassung sagt, aber irgendwie, das wollen wir.
Oh Gott, jetzt hast du mich natürlich erwischt, weil ich gucke natürlich im Original.
Ja.
Und ich kann es ja auch nicht sagen gerade.
Ich meine, ich habe die deutsche Sprachfassung mal kurz eingeschaltet und er sagt irgendwas, was mir überhaupt nicht gepasst hat. Genau, ich habe es mir aufgeschrieben. Das hoffen wir alle. Und ich fand es beim ersten Mal okay und nach dem dritten Mal nicht mehr ganz so okay. Nach dem fünften Mal dachte ich, ach, So Say We All ist doch cooler.
Ich finde aber auch So Say We All im Original irgendwie komisch. Aber Vielleicht hängt es an meinen deutschen Ohren. Ich weiß es nicht.
Das ist das geflügelte Wort, der Dava-Satz, der Seriensatz, möchte ich sagen, der auch so ins popkulturelle Gedächtnis Einzug gehalten hat im Laufe der Jahre. Also tatsächlich, Ich glaube, es gibt auch wahrscheinlich diverse Podcasts über Battlestar Galactica, die irgendeine Variation von So Say We All heißen. Deswegen möchte ich da auch gar nicht so viel drauf rumreiten. Wird uns doch wieder begegnen.
Ja, also ich meine, ich bringe es hier immer wieder an, aber als alter Trekkie sind mir Catchphrases ja nichts Unbekanntes. Deswegen, ich verstehe schon.
Ja. Energie.
Zum Beispiel.
Ja. Später dann, als ich bei Star Trek so weit war, dass ich tatsächlich auch einigermaßen adäquat Englisch sprechen konnte und dann angefangen habe, die Folgen auf im englischsprachigen Original zu gucken, ging dann ja eben auch die Diskussion im Fandom los, so was ist besser oder welche Picard-Stimme ist die bessere und kann man wirklich Engage adäquat mit Energie übersetzen und was macht man mit Make It So?
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich finde ehrlich gesagt Energie tatsächlich ein Geniestreich für die deutsche Synchro, aber ja, das ist natürlich genau so eine Standarddiskussion, aber Make It So, das, ich wüsste gar nicht, wie man das übersetzen soll, aber das sind natürlich jetzt wirklich Details.
Vielleicht wird das auch hier so der Running Gag für unsere Battlestar-Besprechung, dass wir immer mit der Star Trek-Anekdote anfangen, aber wir schwenken zurück. Wir schwenken zurück zu Commander.
Ich finde es natürlich am allerschönsten, wenn sich Serien nicht so ernst nehmen. Bei Battlestar weiß ich noch nicht, wie das ist, das werden wir dann noch sehen. Aber was ich sehr schön fand zum Beispiel war, dass in Discovery, Star Trek Discovery, eine der neueren Serien, genau das so ein bisschen durch den Kakao gezogen wurde, weil halt als dann die Hauptfigur Captain wurde, alle irgendwie darauf gewartet haben, dass jetzt eine Catchphrase kommt, sowas wie Energie oder so. Ja. Und die hatte halt keine Catchphrase. Und dann hat sie halt verschiedene Folgen lang verschiedene Catchphrases durchprobiert, bis sie am Ende bei einer gelandet ist, die passte. Aber es war sehr lustig, weil dann halt konsequent eben in jeder Folge immer eine Catchphrase benutzt wurde und die Leute auf der Brücke immer so, vielleicht doch nicht das oder so, es war sehr lustig. So, also, So Say We All,
genau, auch noch gleich noch ein bisschen eine kleine Produktionsnotiz, ein bisschen Production Trivia, was ich ganz amüsant fand, aber dazu später mehr. Erstmal so, möchte ich dich abholen in deiner allgemeinen Gefühlslage zur Folge. Wie hat es dir gefallen, der zweite Teil der Miniserie oder die zweite Hälfte des Backdoor-Pilots, wie auch immer man das nennen mag?
Ja, ich fand, das war ein ordentlicher Schluss. Ja. Hat es mich jetzt wahnsinnig überrascht? Gab es irgendwelche linken Haken oder so, Überraschungen? Nein. Das nicht, ja. Aber es hat zu einem guten Schluss geführt. Ich fand, es waren auch gute, jetzt lege ich das fürs Fazit schon am Anfang, aber gut. Ich finde, es waren auch gute, wie sagt man denn, quasi Samen gelegt worden, damit das Ganze aufgehen kann dann später. Also so ein paar schöne Anfangsdinge schon, auch für die Figuren und so. Solide, würde ich sagen.
Solide, okay.
Und das im Guten, nicht im Schlechten.
Ich fand es beim Wiedersehen deutlich besser als den ersten Teil. Ich frage mich aber auch, ob es mir nicht am allerbesten gefallen hätte, wenn ich die so in einem Rutsch weggeguckt hätte. Aber wir haben natürlich auch uns im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, wie machen wir das? Und hatten so ein bisschen die Sorge, wenn wir die ganzen 3+ Stunden auf einmal da wegwuppen in einer quasi Pilot Pilotfolge für diesen Podcast, dass es ein bisschen viel werden könnte, weil wir auch viele neue Figuren kennenlernen. Wir lernen jetzt nochmal 2, 3 zusätzliche Figuren, also entweder neu kennen oder sie rücken mehr in den Fokus des Geschehens. Und ich glaube, das wäre ein bisschen voll geworden. Und wir waren ja beim letzten Mal, glaube ich, schon so bei irgendwie plus minus 2 Stunden.
Ja, aber wir hatten ja auch gesagt, dass das wahrscheinlich jetzt am Anfang eben tatsächlich so ist, weil ja einfach ganz viel Worldbuilding betrieben wird und wir da einfach auch ganz viel drumherum reden. Und wenn wir dann mal in der Serie sind, dann wird das, glaube ich, auch ein bisschen kürzer werden oder je nachdem, wie kompliziert dann die Folge ist. Nichtsdestotrotz, ich hätte es auch gerne in einem Rutsch gesehen. Ich glaube, das wäre wirklich besser gewesen. Aber, und das hatten wir auch diskutiert, und es ist, für mich ist es tatsächlich so, hätte ich den zweiten Teil gleich im Anschluss geschaut, hätte ich wahrscheinlich so viel von der Handlung durcheinander gebracht. Was war in 1 und was war in 2? Ja, dass da irgendwie Chaos gewesen wäre in der Folge. Deswegen habe ich wirklich konsequent nur den ersten Teil geguckt und haben wir den ersten Teil aufgenommen und heute dann, wie gesagt, diesen zweiten Teil. Aber im Nachhinein wäre am Stück auf jeden Fall besser gewesen.
Okay. Gut zu hören. Ja, um eine Frage oder eine Sache, die du gerade erwähnt hast, nochmal final aufzuklären. Die Miniserie war schon so als quasi Pilotfilm konzipiert, obwohl natürlich es gab noch keinen Production Start im Sinne von, oder wie heißt das, Agreement oder Contract? Also keine Zusage seitens des produzierenden Senders für eine ganze Serie. Aber zumindest die Autoren David Icke und Ron Moore, die beiden Showrunner, haben gesagt, sie haben nie in Erwägung gezogen, dass Universal nach diesen 2x90 Minuten sagen könnte, okay, jetzt ziehen wir den Stecker. Also es war immer mit dem Gedanken, jede Drehbuchentscheidung hatten sie mit dem Gedanken entstanden, das wird auch fortgesetzt. Also sie wollten niemals irgendwas Abgeschlossenes machen. Und also wenn man das jetzt hier zu Ende geguckt hat, wie wir beide, da weiß man eben auch, dass das hätte zu sehr viel Unzufriedenheit im Fandom geführt. Wobei bei einigen Leuten vielleicht nicht, die das neue Battlestar Galactica hassen.
Ja, aber ich finde, man merkt auch schon, also ich wäre zufrieden gewesen als Zuschauer mit dieser zweiten Folge, wenn dann da Schluss gewesen wäre. Also Aha. Es wäre okay gewesen. Ja, also es gibt ja manchmal auch Dinge, Serien, Filme und so weiter, die dann enden und man denkt sich so, und jetzt fehlt mir einfach noch irgendwie ein Abschlusspunkt. Und deswegen, es wäre okay gewesen, dann hier jetzt einen Punkt zu setzen. Aber es funktioniert natürlich auch wirklich gut, dann jetzt die Serie anzuschließen, weil einfach doch, und da hast du schon recht, man merkt es an den Entscheidungen, die getroffen worden sind, weil einfach doch hier bestimmte Dinge schon, ja, also ein Foreshadowing erfahren haben oder bestimmte Figuren schon bestimmte Dinge einfach auch in die Vita gegeben worden sind oder in die Art und Weise, wie sie halt handeln, dass das problemlos geht, dass man da dran anknüpft. Aber es wäre beides gegangen. Ich finde das zum Beispiel auch eine sehr gute Entscheidung. Also da haben die diesen Balancegang ganz gut hingekriegt. Für mich.
Aha. Mir fallen gerade so ein bisschen die sprichwörtlichen Brocken aus dem Gesicht, ehrlich gesagt.
Tatsächlich?
Ich finde ehrlich gesagt, ich finde, das Ende eignet sich überhaupt nicht für und hier ist jetzt Schluss und in 5 Jahren schieben wir vielleicht mal so ein Special hinterher, weil du hast ja da werden so viele Fässer aufgemacht, nur mal kurz vor Schluss hier, der Konflikt zwischen Ty und Starbuck und irgendwie, jetzt geht's auf zur, Entschuldigung, großer Spoiler, Erde und hier ist noch eine Zylonin und die ist Teil der Battlestar Galactica Crew und da sind so viele Sachen, wo ich denke, wow, wie geht's weiter und dann, also ich hätte
also
super unbefriedigend.
Das war auch ein Punkt, da hast du recht, mit der Zylonin, da hätte ich mich auch geärgert, das stimmt, da hast du recht. Aber aber für mich wäre das irgendwie gegangen, das wäre für mich okay gewesen. Aber nee, natürlich ist es aber auch so, das möchte ich hier auch nochmal kurz sagen, rückblickend auf die letzte Folge, als wir dann nämlich fertig waren mit der Aufnahme, dachte ich so, oh, ich habe aber ganz schön viel gemeckert. Eigentlich wollte ich gar nicht so negativ sein. Ich möchte hier nochmal sagen, also mir hat's gut gefallen. Aber man fängt ja dann an irgendwie, also Kritik ist immer leichter als Lob. Und ich habe so ein bisschen Bedenken, dass ich einfach super kritisch klang und super negativ und das gar nicht so gemeint war. Aber wenn man kritisiert, dann also bei dieser Folge halt auch, ich habe auf hohem Niveau kritisiert. So, das wollte ich gerade nochmal erwähnen.
Ja, und ich denke auch, wir sind ein bisschen, also das ist so ein bisschen Korrektur oder Selbstkritik in meine Richtung. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen sehr darauf rumgeritten, dass man einige Sachen heutzutage vielleicht ständig irgendwie so oder so sieht, was gerade so modernes Storytelling in Fernsehserien betrifft. Und irgendwie damals war das alles noch so ein bisschen holpriger. Und ich denke mir, nee, ich habe, also mein persönliches Gefühl ist, nicht überall, aber gerade so im Basic-Kabelbereich, aber auch bei vielen Streaming-Anbietern, bei diesen eher, sagen wir mal so, auf Mainstream-Publikum zielende Serien, sind wir sehr viel weniger wagemutig heutzutage. Mhm. Da habe ich auch viele in letzter Zeit gesehen, wo ich mir dachte so, oh, ich wünschte, die wäre doch mal so mutig wie damals Anfang der Nullerjahre, als eben Serien rauskamen wie Mad Men, wie Sopranos, wie The Wire, wie eben Battlestar Galactica. Da wurde irgendwie, glaube ich, noch mehr experimentiert. Das ist alles natürlich so Schemata sind oder so Abläufe, die heute Tropes, genau, die heute so oft kopiert wurden, dass man sagt, ja, okay, jetzt ist einfach nichts mehr Neues. Das ist mir auch klar. Klar, dass es alles nicht mehr so frisch wirkt wie vor gut 20 Jahren. Aber ich finde, für seine Zeit war das mutig und auch ehrlich gesagt im Vergleich mit vielen modernen Serien ist das immer noch mutig, ehrlich gesagt.
Ich finde tatsächlich, gerade wenn wir von der aktuellen Lage sprechen, mit der neuen, mittlerweile ja schon fast wieder alten Trump-Regierung an der Macht, geht halt auch der Trend ganz generell in USA, und wir reden jetzt vom US-Markt auch, natürlich einfach zurück zu sehr, sehr konservativen, eher rechtsorientierten Werten, und also rechts im Sinne von nicht rechtsradikal,
sondern halt konservativ. Ja, aber auch oft so betont unpolitisch, und Battlestar Galactica ist eben sehr politisch.
Genau, und das ist halt so ein aktueller Trend, und das sieht man auch. Und ich meine, für mich am allerbezeichnendsten genau für diese Art von Bewegung, dass sich da keiner mehr traut und alle so, weißt du, so, ist, dass ich gelesen habe, dass es ein Remake geben soll von Unsere kleine Farm. Also ich meine, noch konservative rückwärtsgewandt kann es ja nicht sein, oder? Ich dachte so, oh mein Gott.
Ja, das vielleicht, weil die 20 Yellowstone-Spin-Offs so gut laufen.
Ja, genau. Ich dachte so, oh mein Gott. Ja, aber das stimmt aber. Und das ist, also ich mag das, wenn, ich kann jetzt nicht behaupten, dass, also die 2000er-Serien, aber du hast genau auch die genannt, die waren alle schon, also die haben sich auch ein bisschen was getraut. Aber
ja, ich habe jetzt die Rosinen aus dem Kuchen gepickt.
Genau, aber so richtig krass politisch, ich erinnere mich ehrlich gesagt auch an keine Serie. Welche Serie war denn so richtig krass politisch? Weiß ich, kann ich gar nicht sagen.
Sagen wir mal so, ich finde schon, es ist ziemlich klar für mich, dass Battlestar Galactica, also die Miniserie, noch schon so im Nachhall von 9/11 entstanden ist. Da merkt man schon so eine gewisse, auch vielleicht Wut, Frustration, politisches Engagement raus. Die Ausstrahlung der Miniserie liegt kurz nach Beginn des Irakkriegs oder der Invasion des Irak unter Präsident Bush. Also ich finde, das ist eben schon eine stark politisierte Zeit. Und ich glaube, damals, das war eine rosige Zeit im Vergleich zu heute, hat man wahrscheinlich gedacht so, oh, schlimmer kann es nicht werden. Jetzt müssen wir irgendwie das alles auch in eine Serie einbinden. Aber man merkt schon, da steckt Wut hinter und Interesse.
Ja, alleine aber auch schon durch die Konzentration einfach auf diese militärischen Strukturen in der Serie, also das alleine ja auch schon.
Ist jetzt, ich möchte es ja auch nicht Äpfel und, wie heißt das, Apple and Oranges?
Ja, Apfel und Orange.
Vergleichen, Apfelsinen. Ja, genau. Wir haben noch ganz viele Folgen Zeit.
Äpfel und Birnen, sagt man auf Deutsch.
Äpfel und Birnen, genau. Oh, verdammt.
Ich kenne das aber auch, weil, also ganz ehrlich, ich bringe dann immer deutsche Sprichwörter, englische Sprichwörter und schwedische Sprichwörter. Alles einfach in einen Kopf und in einen Korb irgendwie geschmissen. Und meine Freunde, lustigerweise habe ich das, also merke ich das oft erst nach Jahren, dass ich habe manchmal so Sachen, die ich sage, die 1:1 übersetzt sind aus dem Schwedischen, die wir in der Familie halt gesagt haben, weil wir halt alle zweisprachig sind. Und das ging dann später im Studium so weiter, weil im Studium habe ich dann auch, waren wir auch alle zweisprachig. Und deswegen haben sich so Dinge verfestigt. Und irgendwie jetzt, 30 Jahre später, ich so, ach, das ist gar kein deutsches Sprichwort. Und meine Freundin, nee, wir wussten aber, was du meinst. Wir haben da nie was gesagt. Und ich so, okay. Und so ähnlich geht mir das auch mit Apfel und Orangen oder Apfeln und Birnen. Und ja, genau.
Ja, es regnet Katzen und Hunde.
Genau.
Ich glaube, das hängt über mir, diese Verwirrung immer maßgeblich davon ab, ob ich in letzter Zeit sehr viel auf Englisch gelesen habe oder auf Englisch geguckt habe, sodass ich dann an einem Punkt komme, an dem ich denke, Cats and Dogs, Binfin, genau, Binfin.
Ja. Ich ertappe mich dabei tatsächlich oft, wenn ich meine Podcasts editiere und sage, oh, was hast du denn da gesagt? Weißt du, in der letzten Folge habe ich beim Editieren gemerkt, wir sind auf derselben Seite. Also we're on the same page. Das sagst du im Deutschen auch nicht so. Ich meine, man weiß schon, was gemeint ist, aber es klingt ein bisschen komisch. Aber naja.
Kurz noch vorneweg geschickt, Britt Marie hat Battlestar Galactica, das Reboot, aber auch die alte Serie nie gesehen. Doch die alte Serie, zumindest Teil davon, haben wir beide gesehen, aber das Reboot eben nie. Und ich habe die Serie schon in Gänze gesehen. Bei mir ist es allerdings lange her, sodass ich kein Detailwissen mehr habe, aber genug Wissen, um möglicherweise Sachen zu spoilern, was ich natürlich nicht tun werde. Das ist immer so vorweggeschickt für die drei Verrückten da draußen, die gesagt haben, ich starte mit diesem Podcast mit Episode 2. Ihr seid wahnsinnig. So. Und ein bisschen Housekeeping vom letzten Mal, wo wir zwei, drei vielleicht Annahmen getroffen haben oder Dinge gesagt haben, die nicht ganz, ganz korrekt waren. Sei noch ergänzend gesagt, hier die Viper-Modelle, die alten Viper-Modelle, die man im Battlestar Galactica Reboot sieht, die sind denen sehr ähnlich, den alten Vipers aus der Originalserie, heißen Viper Mark II. Und ich glaube, die aktuell im Betrieb sind, die eben aber schon ja, vom Netzwerk, von den Zylonen infiltriert werden können. Das sind die Modelle 6 oder 7. Auch das muss ich nochmal nachgucken. Aber die Sachen, in denen wir eben Starbuck und Liadama rumfliegen sehen, genau, Apollo die und Boomer, das sind Viper-Modelle Mark II. Haska, hattest du völlig korrekt gesehen, ist der militärische Rufname von Commander
War
William Adama.
Okay, das schlecht zu entzifferte H oder K, okay.
Ich habe es auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, genau. Haska, weil wir gerätselt haben, Haska oder Hascha. Ich hatte, glaube ich, fälschlicherweise behauptet, dass die Serie, genau wie die Miniserie, auch auf 35mm gedreht wurde. Und das ist nicht der Fall. Also ab der ersten regulären Folge 33, über die wir nächste Woche sprechen, wurde dann digital gedreht. Und wir haben auch noch kurz, oder ich habe das erwähnt, gar nicht so genau erfahren, was Gaius Bolter da macht auf der Erde mit Nummer 6. Er hat ein Sicherheitsprogramm entwickelt, das CNP, das sogenannte, hier für das Verteidigungsministerium. Also es geht um eine Sicherheitssoftware und ja, das ist auch ein Thema, was nochmal hier in der zweiten Folge aufgegriffen wird. Dazu kommen wir ja
gleich. Kennst du das, wenn man Dinge anfängt zu schauen, zu sehen oder zu lesen und plötzlich tauchen die überall auf einem um einem herum auf? Ich vermute, es liegt halt daran, dass dann die Dinge einem eher erst auffallen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dann plötzlich lauter Dinge kommen. Wobei ich ja vermutlich irgendwo unbewusst Cookies abgesetzt habe und wahrscheinlich der Algorithmus das einfach mir in meine Timeline dann reinspült. Aber letzte Woche wurden mir zwei, drei Sachen reingespült, die tatsächlich mit Battlestar Galactica zu tun hatten, wo ich dachte, what? Und das war so, ich weiß nicht, so seit 20 Jahren nichts darüber gesehen und dann jetzt plötzlich kommt eine Nachricht nach der anderen. Ich habe auch eine Nachricht gesehen, das fand ich ganz lustig, weil du eben über die Vipers gesprochen hast, von einem Typen, der zwei von seinen Autos so umgebaut haben, dass sie von außen aussahen wie Vipers. Und dann hat er außen wirklich auch so draufgeschrieben als Rufname quasi Viper. Und ich so, what? Ich bin ja immer so schlecht mit so Schiffs- Identifikationsdingen und so. Deswegen, also ich habe zwar schon erkannt, dass das irgendein Raumschiff ist, aber hättest du mich jetzt gefragt, was es für ein Raumschiff ist, hätte ich auch irgendwas anderes nennen können als Battlestar Galactica. Und dann dachte ich, Gott sei Dank hat der Viper auf die Seite geschrieben. Und dann habe ich nämlich extra nochmal geschaut, ob es von Battlestar war und es war es tatsächlich. Und dann dachte ich, ist schon irgendwie geil, weißt du, hast du seit 20 Jahren nichts gesehen und dann hast du plötzlich so ein Ding. Aber das finde ich ja auch irgendwie geil. Also so ein Auto, das so aussieht, als hättest du eine Viper. Das nur so als kurze Anekdote an Seite.
Oh je, Mene. Lass uns gleich in die Handlung stürzen und uns daran abrackern. Mal gucken, wie chronologisch korrekt wir das hinkriegen. Mhm. Ich habe wiederum versucht, das Ganze in drei Handlungsstränge aufzusplitten, da wir aber in dieser Folge noch mehr als in der ersten Trennungen und Wiederzusammenkünfte haben. Ist ein bisschen schwierig zu sagen. So, hier sind so die drei zentralen Handlungsträger innen dieser Episode und hier ihre Geschichten, weil, ne, die verlieren sich mal einander und dann finden sie wieder zusammen und gehen wieder von dann. So.
Dann versuchen wir unser Bestes. Ich fand es auch nicht so einfach, in dieser Folge da eine stringente Struktur reinzubringen.
Ja. Wir fangen vielleicht mal an mit dem relativ konventionellsten, uninteressantesten, möchte ich nicht sagen, aber Handlungsstrang, nämlich der um Laura Roslin, Lee, Apollo Adama und Gaius Bolter, die befinden sich an Bord der Colonial One, also dem, der zum Präsidentenraumschiff berufenen Colonial One. Das war ja vorher einfach, sie war ja vorher Bildungsministerin oder Bildungssekretärin. Jetzt ist sie die Präsidentin der Kolonien. Und da habe ich mir notiert, mit einem Trick konnten die Personen an Bord der Colonial One dem Zylonenangriff entkommen. Präsident Roslin muss eine schwere Entscheidung treffen. Rettet sie mehr Menschen in zivilen Raumschiffen, riskiert dabei aber die Leben aller oder flieht sie mit einem Teil der zivilen Bevölkerung vor den Zylonen und damit im sicheren Tod. Sie entscheidet sich für den Sprung, also den Überlichtgeschwindigkeitssprung anstatt der Rettung aller Zivilisten. Und das war jetzt extrem verkürzt, nachdem natürlich lernen wir zwischenzeitlich auch noch so ein paar Zivilisten kennen, auch ein ganz süßes, kleines Mädchen, schauspielerisch herausfordert, wie ich fand. Aber so sieht's aus.
Ja. Also, jetzt muss man ja dazu auch sagen, du hast zwar recht, dass sie da massiv Leute zurücklässt, aber die Menge der Leute, mit denen sie dann de facto flüchtet, sind ja auch 50.000. Also es ist nicht richtig, so, als wären das nur 2.000 von 50.000 oder so. Das ist also schon auch eine ganze Menge. Nichtsdestotrotz natürlich ja, ist die Frage halt so ein bisschen dieses, apropos Englisch-Deutsch, Sacrificial Lamb irgendwie so, also das Opferlamm. Diese Szene hat mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Was soll uns denn damit gesagt werden? Also in erster Linie haben wir diese Szene natürlich, denke ich, um natürlich Roslyn einfach als Charakter uns näher zu bringen oder zu zeigen. Aber was wird uns damit gezeigt? Ist sie...
Dass sie schwere Entscheidungen treffen kann.
Kann sie die schweren Entscheidungen treffen? Zugunsten von wem ist dann auch die Frage? Weil in dieser Position, das wird ja auch übrigens vorgeworfen von mehreren Charakteren, auch in der letzten Folge schon, dass sie eben nicht in der Lage ist, die schweren Entscheidungen zu treffen. Dass sie nur so eine kleine Lehrerin ist, die jetzt halt zufällig auf diesem Präsidentenposten gelandet ist. Und es nimmt sie auch irgendwie keiner ernst. Und hier zeigt sich aber dann offensichtlich, hoffentlich, dass sie auch so ein bisschen so ein Rückgrat aus Stahl hat, wenn es sein muss. Also man kommt nicht umsonst...
Toll.
Ja, oder?
Nee, der Rückgrat aus Stahl finde ich toll, das sortiere ich mich hier.
Also deswegen, das fand ich, aber es war auch eine Szene und du sagst es schon auch mit diesem kleinen Mädchen und dann auch dieser Info von ihrem Assistenten, der meinte, ja, das Schiff, auf dem dieses Mädchen halt ist, hat keinen entsprechenden Sprungantrieb und sie wird dann zurückgelassen werden und so weiter. Das war schon alles sehr, sehr, sehr gewollt. Also es fühlte sich so irgendwie, als würde es einem so irgendwie, weißt du, so und jetzt bitte schlucken. Es ist so ein bisschen so, also es wird einem so aufgetränkt. Ja, das war mir too much.
Ich bin da ziemlich bei dir. Mir sackt mein Herz auch ein bisschen in die Hose, weil ich ja, wie gesagt, auch die Serie lange nicht wiedergesehen habe und keine konkreten Erinnerungen mehr habe an bestimmte Szenen. Und mir dachte, okay, das ist aber jetzt nicht... Ich glaube, der Rest des Pilotfilms war doch besser, oder? Weil, also nicht, dass das schlecht gemacht ist, es ist technisch gut, Mary McDonnell ist eine tolle Schauspielerin, wie alle um sie rum wertig inszeniert und so weiter und so fort. Wie gesagt, auf so einer rein inszenatorischen, Production-Value-seitigen Perspektive kommt überhaupt keine Beschwerden, aber es ist alles sehr richtig, es ist wirkt sehr erzwungen, sehr oft gesehen, ehrlich gesagt, sehr stereotyp, sehr klischeebeladen tatsächlich. Es ist so eine Szene, die, glaube ich, drin sein muss, um Laura Roslins Figur so einzuführen, wie es die Serie für nötig erachtet. Aber es ist eben wenig überraschend. Und ich finde die Art und Weise, dass man dann eben so ein, zwei Figuren, insbesondere in Gestalt dieses Mädchens, was in diesem Gewächshausschiff quasi ist, da einführt und dann sagt so, guck mal, wie niedlich die Kleine ist und dann nochmal später irgendjemanden erwähnen lässt, übrigens das Schiff, was sie gerade dem sicheren Tod überlassen haben, da war auch das kleine Mädchen drauf, dachte ich, das ist...
Das ist im Grunde so ein bisschen wie die Babyszene in der ersten Folge.
Zu viel.
Ja, genau. Ich habe tatsächlich, ein Aspekt, der mir an dieser Szene gefallen hat und ich dachte am Anfang, darauf wollten sie hinaus, bis dann eben die Entscheidung kam mit, ja, sie ist auf dem Schiff zurückgelassen und so weiter. Ein Aspekt, der mir da ganz gut gefallen hat, ist einfach nochmal zu unterstreichen, dass sie ja Bildungsministerin ist. Das heißt, sie ist von Haus aus Lehrerin und hat halt mit Kindern und Jugendlichen zu tun oder zu tun gehabt auch und dass sie so ein bisschen vielleicht auch ein Fingerspitzengefühl hat, wenn es eben um Kinder und Jugendliche geht. Und deswegen fand ich da ganz interessant, wie sie dem Kind begegnet und dass sie da vielleicht dann zurückrutscht oder reinrutscht in diese Rolle der Mentorin, der Lehrerin und so. Das fand ich einen schönen Aspekt, der da vielleicht so ein bisschen noch einen Anklang gefunden hat in dieser Folge. Aber das ist natürlich, am Ende dann auch ausgehebelt. Aber das ist natürlich, genau, also das ist ein wichtiger Punkt einfach für diesen Charakter und ein weiterer wichtiger Punkt, der ja auch in dieser ganzen Handlung mit drin hängt, ist natürlich, ich habe aufgeschrieben, der Krebsdialog. Also wo sie halt einfach nochmal darüber spricht, dass sie Krebs hat und dann ihr Assistent ja auch so, ja, ich weiß. Und ich so, okay, er ist zumindest ein guter Assistent. Und auch diese Frage eben, was ist jetzt? Also mit ihrem Leben und mit dem Leben von anderen und überhaupt und sowieso. Also auf jeden Fall fand ich das für sie, apropos Dinge, auf denen man dann aufbauen kann für die Folgeserie, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das gibt mehr Potenzial.
Definitiv, ich weiß ja auch, worauf es hinausläuft, deswegen möchte ich es auch gar nicht an die zu große Glocke hängen oder zu hoch aufhängen. Letztendlich, sagen wir mal so, macht sich das alles bezahlt, was wir hier sehen. Ich glaube einfach nur, mich hat das kleine Mädchen angezeckt und noch etwas maßgeblich in diesem Handlungsstrang und das war eben diese Technobubble, wir erklären irgendwas Wegszene mit Apollo.
Ich liebe das, ich, Gott sei Dank, aber ich finde gut, dass wir die gleichen Dinge notiert haben.
ich hatte mir erhofft, ich habe den Audiokommentar zum Pilotfilm zur Miniserie auch nochmal gehört und ich hatte mir erhofft, dass sie das kommentieren und die Szene beginnt und Ron Moore sagt, oh, I hate this. Und er sagt, er hasst es nicht, weil es irgendwie falsch konzipiert war. Er hatte das tatsächlich konzipiert so ein bisschen als ironischen Verweis auf das, was er jahrelang bei Star Trek machen musste. Ja. Aber er meinte, wie es natürlich aufgenommen wurde, war, also ohne diesen erotischen Zwinker-Zwonker-Aspekt, nämlich als, ach guck mal, jetzt machen die genau das gleiche wie bei Star Trek, nämlich das ergibt alles gar keinen Sinn, aber irgendwie haben die das Problem gelöst, indem irgendein ein Strahl an irgendeine Materiewandler angeschlossen wurde und da passte das alles so.
Also in, ich sag mal, 90% der Fälle, es gibt auch andere Fans, aber ich bin der Art von Fan, der in 90% der Fälle über Technobubble einfach hinweghört, stimmt es, keine Ahnung. Also ich nehme es dann einfach als positiv zur Kenntnis und denke mir, ja, es wird schon stimmen. Manchmal höre ich drauf und denke, Moment mal, das geht aber nicht. Aber in 99% der Fälle eben, wie gesagt, ist mir das eigentlich egal. Ich nehme es dann zur Kenntnis. Lustig fand ich es nur hier tatsächlich auch, weil, wie du gesagt hast, kein Mensch zurückfragt. Also dann kommen einfach so Statements und dann überhaupt keine Follow-up-Questions oder so. Also einfach nur so dieses, ja, ist okay, ja, super, toll und so. Also als zum Beispiel dann auch Adama irgendwie erklärt, also Lee Adama dann so erklärt, wie das mit dem Sprung auch funktioniert, mit dem Fliehen oder Sprung und Fliehen dann funktioniert hat und dass sie da diese komische Dinger da, was weiß ich, dieses Ding da, dieses Motorteil da, wie auch immer.
Sie haben die Zylon mit irgendwas getäuscht.
Richtig. Ja. Und dass die sich so viel Zeit genommen haben, auch das zu erklären, das fand ich total lustig, weil ich dachte, und dafür opfern wir jetzt unsere Minuten? Also es war so ein bisschen, und da dachte ich, na gut, damit sollen dann vielleicht aber auch die Leute abgeholt werden, die sich für so Dinge begeistern können. Es war so, ja.
Ich hab grundsätzlich auch, dafür habe ich zu lange mit Star Trek gelebt, kein grundsätzliches Problem mit Technobabble. Vielleicht sollte man das mal kurz definieren. Das ist im Grunde immer, das sind immer die Situationen, in denen sich die Enterprise in aller Regel in eine unlösbare Situation manövriert hat, entweder aus eigener Schuld, aus eigener Verantwortung oder eben durch einen Feindesangriff beispielsweise oder eine außerirdische Bedrohung, eine Bedrohung außerhalb der Enterprise, wie auch immer. Und dann kommen in der Regel Geordi LaForge oder Data, zumindest bei TNG sind es meistens die beiden. Aber das ist auch dieses Phänomen am präsentesten, das ist einfach in Star Trek Classic einfach weniger ein Ding und auch bei DS9, einfach weil es weniger tech-getrieben ist. Aber meistens kommen da eben Geordi LaForge oder Data und sagen, ja, aber wenn wir den Photonenstrahl umdrehen und dann den Materiekern auch so und so erhitzen und gleichzeitig klettert noch so und so Crewmitglied, haben wir die von gehört,
genau.
in irgendeine Röhre und dreht da an einem Rad, dann können wir es irgendwie schaffen, auf Warp 9,8 zu beschleunigen und den Borg zu entkommen.
Genau.
Und das passiert hier eben auch.
Ja,
so
was ich hier noch aber ganz schön fand, war, dass tatsächlich ja dadurch, dass Lee Roslin erklärt hat und ich weiß gar nicht, wer noch in der Szene dabei war, aber auf jeden Fall auch Leute, die keine Ahnung hatten, dass die beiden so stellvertretend für das gesamte Publikum standen und dann ja irgendwie der eine auch anfing, nach Details zu fragen und dann Roslin irgendwie meinte, das ist doch jetzt auch völlig irrelevant, wie und warum. Hauptsache ist, dass wir gesprungen sind. Und ich dachte so, okay, wow, ich liebe es. Also da hat man schon gemerkt, dass der Schreiber im Hintergrund da so ein bisschen das auch ja parodiert hat. Also so hatte ich das im Empfinden.
ich mag einfach die Schauspieler, die sind toll. Es ist so ein bisschen das, sie müssen es tun. Ich glaube, sie müssen es tun, um einfach die Handlung weiter voranzutreiben. Man kann, finde ich, anhand dieser Szene aber ganz gut die grundsätzliche Struktur, diese Zweiteilung dieser Miniserie in Frage stellen, ob sie vielleicht besser gewesen wäre, das Ganze in so einem 3-Stunden-Wupp da wegzusenden. Ich meine, heute hat man andere Möglichkeiten beim Streaming. Da kann man eben sagen, na, wir starten gleich Andor oder die neue Staffel von was weiß ich mit 3 neuen Folgen und dann könnt ihr euch erstmal da eingrooven. Damals hat man eben gesagt, okay, wir müssen das an 2 Abenden machen, weil 2x 90 Minuten an einem Abend wäre ein bisschen too much und wir müssen irgendwo einen Break haben und es fühlt sich alles so ein bisschen an, wie wir brauchen eine dramaturgische Spitze, so einen kleinen Cliffhanger in die Mitte dieser Miniserie und müssen den jetzt relativ schnell aber wieder auflösen, damit wir back to business kommen. Und dafür ist die Szene da und ich finde, das ist auch okay. Jetzt vor allem rückblickend ist es auch komplett irrelevant, ehrlich gesagt, weil wir wissen, da kommen ja dann noch 4 Doppelstaffeln, wie auch immer, mit viel, viel weiteren Geschichten. Aber damals hätte ich mir schon gedacht, hätte ich das geguckt und er wäre sowieso kritisch gewesen, hätte gesagt, ich liebe Battlestar Galactica Classic, mal gucken, wie die meine alte Lieblingsserie versauen. Und da wäre sowas passiert, hätte ich schon gedacht, na, ich wusste, die können es nicht.
Ja.
Aber okay. Wir schreiten weiter zu interessanteren Handlungssträngen, würde ich sagen. Ja. Und zwar geht es um Chief Tyrell. Der führt einen Trupp an Bord der Ragnar Station ins Waffenlager. Dort treffen sie auf den Waffenhändler Lioben Conoy, der nach einem Explosionsunfall mit Commander Adama eingeschlossen wird. Strahlung setzt Lioben sichtlich zu, was ihn als Zylon enttarnt. Es kommt zum Kampf mit Adama, bei dem Lioben stirbt. Oder stirbt in Gänsefüßchen, sage ich mal, weil es ja, na, wir wissen ja, die sind mittlerweile ewig replizierbar, genau wie wir es bei Nummer 6 schon gesehen haben, diese Zylone Menschengestalt. Balta wird zum Zylonenfahnder bestimmt und lässt den PR-Heini Dorrell inhaftieren, den er als Zylon identifiziert. Am Ende der Folge wissen wir um die Identität von 4 menschlich aussehenden Zylonen. Das sind Nummer 6, Lioben Conoy, Dorrell und Sharon Boomer Valeri.
Ja.
Ja. Sharon Valeri genannt, also militärischer Rufname Boomer, wollte ich ja nicht sagen. So.
Das war übrigens der eine Spoiler, den ich wusste. Ich hatte ja gesagt, ich habe einen Spoiler gehabt von dieser Serie, den ich wusste. Und
ach so,
das war
deswegen
der.
Warst du so fein damit, wenn du gesagt, weil du gesagt hast, ich wäre fein damit, wenn die Serie endet.
Das könnte sein, dass es vielleicht, genau, dass ich mich da schon inhaltlich abgefunden hatte mit. Genau, das war der eine Spoiler, also ich, ja. Ich hatte, aber was mich überrascht hat, war, dass der hier kam, weil ich wusste nicht, wo der in der Serie kommt. Ich dachte, der kommt irgendwo am Ende der regulären Serie und dass der jetzt hier schon kam, es war so, oh, okay. Ja, es kann sein, dass es damit vielleicht zusammenhing.
Ich finde alles toll, toll, was hier passiert. Wenn man es so zusammenfassen kann als einen zentralen Handlungsstrang, ich mag die Sets, ich mag auch, dass es so effektiv abgearbeitet wird, dass wir uns die Serie da schon relativ viel gibt und es auch die Identität von einigen Zylonen verrät und dass dieses Geheimnis nicht so in die Länge zieht wie Kaugummi, sondern gleich mal sagt, komm, es gibt 12, wir wissen darum. Haben wir jetzt erfahren, dass eben, also ich meine, das ist ja auch ein ganz wichtiger Handlungsschritt, dass eben Commander Adama da lernt zum ersten Mal, dass es Zylon in Menschengestalt gibt und dass wir das nicht ewig in die Länge ziehen, sondern gleich am Ende dieser Doppelfolge von 4 wissen. Fand ich damals sehr befriedigend. Und gleichzeitig wollte ich natürlich unbedingt wissen, wie es weitergeht.
Ja, ja, und wir zählen ja dann quasi auch mit, also vielleicht, wie viel müssen wir noch umbringen quasi. Aber also ich habe ja natürlich auch Fragen, diverse Fragen, unter anderem auch, gut, wir haben 12, warum haben wir nicht mehr? Das war ja schon die Frage, die ich schon letzte Woche hatte oder letzte Sendung hatte. Und aber auch die Frage, warum können sie nicht mehr machen? Also wir zählen jetzt hier einfach runter. Also wir wissen, wir haben 12, 4 sind weg, also haben wir noch 8. War ja gar nicht so schwer, so ging ja jetzt schnell. Und aber was passiert dann? Also wenn die werden immer weniger, aber warum produzieren sie dann nicht einfach noch mehr von diesen, ja.
Wir hatten schon über die biblischen Allegorien gesprochen, mit den 12 Kolonien und den
genau. Naja, aber gut, das ist so eine Sache.
Ist eine coole Zahl.
Und dann, ich nehme das jetzt hier vorweg, aber das passt halt hier jetzt rein. Frage, von wem, also ich war vielleicht zu doof, von wem kam die Notiz an, also Captain Adama, oh nee, nicht Captain,
Commander Adama,
mit, dass es 12 Zylonen gibt, kam die vom, ich dachte erst, die kam von Balta. Ich war mir nicht so sicher. Oder kam die von Boomer? Also weiß man das? Oder habe ich, also ich habe kurz gedacht, ich hätte was verpasst.
Muss ich nochmal nachgucken. Ist was fürs Housekeeping nächstes Mal. Okay, wird sicher erwähnt, vielleicht auch in einer Deleted Scene, die wir nicht sehen. Aber jetzt, wo du fragst, ich bin mir auch nicht so ganz sicher.
Also ich hatte halt gedacht, es wird einfach gar nicht erwähnt, wer es war. Deswegen erst habe ich gedacht, es kam von Balta. Dann habe ich gedacht, nee, wäre ja eigentlich doof, weil damit würde er ja quasi, also es ist ja nicht unterschrieben oder so, aber damit würde er ja quasi verraten, dass er mehr weiß, als er eigentlich ja wissen kann. Und warum und wieso und so. Dann dachte ich, es kommt vielleicht vom Boomer, weil irgendwie so ein bisschen Unruhe sehen oder gibt es irgend, oder dann habe ich auch zwischendurch gedacht, da haben wir vielleicht sowas wie Geheimagenten auf dem Schiff. Also sowas wie, ja, wenn wir jetzt immer den Star Trek-Vergleich bringen, Section 31 oder so, weißt du, die dann da im Geheimen agieren irgendwie. Und also ich weiß es nicht. Und ja, gut, also das war ein Fragezeichen. Und aber damit weiß ja eigentlich, also ich finde, das ist ja eine super wichtige Information zu haben. Also dass es einfach nur 12 Stück gibt. Aber dann wollte ich, also meine erste Reaktion, um jetzt mal den Bogen zurückzuspannen zu der Szene, als sie eben auf diesen Waffenhändler treffen, der sich ja dann als Zylone herausstellt. Meine erste Reaktion war, what the fuck? Das war so, also erstmal war dieser Waffenhändler so, diese ganze Szene mit, ich fand die so beliebig am Anfang. Da hast du halt diesen typischen Waffenhändler, der ist halt so ein bisschen, also der ist nur auf seine Kohle aus und eigentlich so ein kleiner Schurke, so ein kleiner Weltraumpirat und so, versucht da irgendwie noch Kohle rauszuschlagen und so weiter. Und dann laufen die da irgendwie durch die Station am Ende und dann plötzlich kommt Adama und sagt, ich wusste schon immer, dass du ein Zylone bist. Und ich so, was? Also wo kommt das jetzt irgendwie her? Das war so, für mich war das alles irgendwie so ein bisschen...
Nein, was ist erst in dem Moment, wo irgendwie Strahlung dazu zusätzlich, der dann irgendwie in Schwitzen kommt und sagt, ich kann nicht weitergehen und meint,
aber auf die Idee überhaupt zu kommen, also das für mich kam das so wirklich, also das hat für mich ganz gut funktioniert, es kam für mich so ein bisschen aus dem Blauen heraus, also das, manchmal kann man ja ahnen, dass dann irgendwelche Handlungsstränge anliegen und kommen, aber das war so, wie kommt der jetzt darauf, dass das ein Zylone sein könnte? Ja.
Ich höre dich, ich verstehe dich. Okay. Ich denke, es ist einfach so ein bisschen auch drehbuchseitige Effizienz, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen einfach Commander Adama als ein bisschen smarter und auch tatkräftiger porträtieren als den Rest der Crew, die vielleicht noch länger rumeiert und Und Commander Adama muss eben sagen, im Grunde wusste ich es die ganze Zeit. Genau wie die Szene, in der er dann auch Leoben, ich würde schon nicht mal mehr sagen, zusammenschlägt. Er zerstört ihn ja regelrecht. Mhm. Also das ist ja auch keine normale Schlägerei mehr. Ihm spritzt Blut ins Gesicht, was auch was untypisch ist für diese Szene, weil wir haben, für diese Serie, weil wir haben bis dato gar keine exzessive Gewalt gesehen und jetzt hier wird er quasi da mit dem Brecheisen zerlegt, der Zylone. Aber das ist, habe ich mir auch angehört, quasi wirklich auch Edward James Olmes Wunsch gewesen. Er hat gesagt, es reicht nicht, diesen Verbrecher irgendwie einfach nur zu verprügeln, der muss kaputt gemacht werden.
Ja, aber ich hatte auch das Gefühl, das war aber auch so ein bisschen für uns als Zuschauer so die Info, ach und apropos, Adama ist halt so ein richtiger Hard-Ass, so ein richtiger Militär-Hard-Ass. Der mag jetzt hier auf dem Posten des Commanders sitzen und mag sehr militärisch streng und sowas wirken, aber der hat halt auch einfach eine Vergangenheit, in der er als Soldat durch die Gegend gerannt ist und die Leute irgendwie erschossen hat oder erschlagen hat oder was auch immer. Also der hat halt diese wirklich krasse militärische Vergangenheit. Das hatte ich so ein bisschen so das Gefühl. Und natürlich, klar, soll uns auch hier ein Held präsentiert werden, ja. Also ich stehe für meine Leute ein und wenn ich die Feinde mit meinen eigenen Händen umbringen muss, irgendwie so. aber es war schon sehr brutal, aber ich fand, das passte sehr gut. Es war für mich nicht out of character. Es passte sehr gut zu der Figur.
Es passiert unglaublich viel, deswegen bin ich geneigt, da ganz wenig in Frage zu stellen. Du hast natürlich recht, wie genau kommen die Informationen von A nach B über C nach D oder wie auch immer. Warum passiert genau das? Ich meine, allein die Tatsache, dass er eben da eingeschlossen wird quasi in den Innereien dieser Raumstation durch eben, da fällt eine Mine runter und die explodiert und zerschmettert natürlich genau die Tür, die der einzige Ausweg aus diesen Schächten da gewesen wäre, ist auch so, okay, da muss ich schon mal beide Augen zudrücken. Aber.
Genau, auch die Tatsache, dass der Waffenhändler ja, ich bin ja mal so schlecht mit Namen, der hat so einen langen, komplizierten Namen, sag nochmal, wie er heißt.
Leoben wird er
genannt, ja. Okay, war doch nicht so lang und kompliziert. aber auch, dass er Adama ja rettet. Also normalerweise wäre ja dieses Geröll auf Adama draufgefallen und dann hat er ihn ja auch so quasi zur Seite geschubst, weshalb sie dann auch eingeschlossen waren, was ja eigentlich die beste Voraussetzung ist, um dann als vertrauenswürdig zu gelten. Also das war ja, glaube ich, denke ich, die Hoffnung. Aber ich frage mich auch, jetzt haben wir hier 12 technisch wahnsinnig visierte Androiden, die gefühlt, finde ich, technisch auch der Menschheit voraus sind. Und die haben so einen Schwachpunkt wie Strahlung. Also, weißt du, so, also ich weiß nicht, ich finde das als, eigentlich ist es ja immer so, ich stotter jetzt hier so ein bisschen, weil ich versuche, das zu formulieren, aber normalerweise ist es ja so, wenn man sich andere Serien oder Filme so anschaut, der Vorteil von einem Androiden oder einem Roboter oder wie auch immer du es nennen möchtest, ist ja eigentlich immer der, dass sie genau solche Dinge aushalten können, die Menschen nicht aushalten können. Und wo Menschen halt einfach nukleare Strahlung oder sowas nicht aushalten können, können das eben Androiden oder Roboter. Und dass die da jetzt aber da so mitgenommen sind und aber Adama zum Beispiel nicht, das fand ich irgendwie komisch, verwirrend, ich weiß nicht. Also das war so ein bisschen so ein Punkt, der saß so ein bisschen schief für mich in der Erklärung. Aber du sagst schon recht, man sollte es vielleicht einfach hinnehmen.
Ich würde sagen, zum einen, warte einfach ab. noch ein bisschen. Die Motivlage hinter den Aktionen der Zylonen, die offenbart sich auch noch im Laufe der Serie ein bisschen detaillierter. Andererseits muss ich natürlich sagen, klar, in bestimmten Punkten hast du recht. Ich schiebe es auf die vielleicht Kürze der Entwicklungszeit, dass die Zylonen gesagt haben, sich vielleicht schon irgendwann, ja, die hätten wir gerne noch so ein bisschen effektiver gemacht, so ein bisschen wie der T-1000 in Terminator 2, sodass er auch ein bisschen rummorfen kann und eben seine Hände zu clownartigen Waffen dann mutieren kann, whatever, und übermenschliche Kräfte hat, aber anscheinend haben sie es nicht geschafft. Vielleicht waren sie einfach so damit beschäftigt, die Menschen ähnlich zu gestalten, dass sie gesagt haben, ja, schade, dafür sitzen sie eben, haben sie 38 Schwachstellen technische und gehen sofort kaputt.
Ja, oder ich finde aber, das sind ja immer so Dinge, wo man dann im Nachhinein sagt, da hätte ein Halbsatz genügt. Da hätte man einfach im Halbsatz erwähnen können, dass sie zum Beispiel äußerlich biologische Strukturen haben zum Beispiel. Also, dass das echte Haut ist und echtes Blut und sowas. Und das wird natürlich dann angegriffen von Strahlung. Also ich finde, so hätte man das irgendwie, weißt du, das hätte ja schon gereicht im Halbsatz. Aber das sind jetzt alles Spekulationen. Was mich noch überrascht hat, war tatsächlich der Zylone, der dann auf dem Schiff quasi von Balta entlarvt wurde, oder zumindest die Info hatten wir ja, dass er geht davon aus, wenn er sich alle, das war auch so was, ich so, wie kommt er denn darauf, dass das ein Zylon sein kann? Und so, ja, ich habe mir alle Papiere angeguckt und habe das so berechnet und jetzt bin ich halt der Meinung, wenn meine Berechnungen halt stimmen und ich bin davon überzeugt, das ist ein Zylone. Und ich so, what? Also, was? Wenn mich jemand so beschuldigen würde, das wären für mich keine ausreichenden Beweise. Also es war auch so ein bisschen so, diese ganze Storyline kam für mich auch so ein bisschen völlig unmotiviert irgendwie aus dem Off. Und ich habe auch tatsächlich bis zum Ende, als es dann klar war, dass es tatsächlich der Fall ist, gedacht, dass es vielleicht kein Zylone ist. Also da war ja die ganze Zeit das große Fragezeichen. Ist es oder ist es nicht? Man hat ja auch die Motive von Balta hinterfragt. Da wusste man ja auch nicht so richtig, ist die Behauptung, die er jetzt da aufgestellt hat, eigentlich guten Gewissens erstellt worden? Oder hat er irgendwelche anderen Pläne vielleicht, die da noch mit zusammenhängen? Und natürlich wird für uns dann als Zuschauer die Bestätigung durch die Zylonen ja gegeben, damit wir die Sicherheit haben, ja, es stimmt oder es stimmt nicht. Aber die Tatsache, dass halt beide Zylonen, die wir hier sehen, der Waffenhändler und aber auch der dann auf dem Schiff inhaftiert ist, am Ende sagen, ja, und wir werden uns rächen oder ja, ich bin ein Zylone. Also ich meine, gute Spionage-Taktik ist das nicht, ja. Also ich hätte doch die Klappe gehalten und hätte gar nichts bestätigt, aber ja, das sind vielleicht die 2000er, ich weiß es nicht.
Nein, schieb das nicht immer auf die Zeit. Ich meine, so lange ist das auch nicht her.
Es ist
so
einfach schlechtes Writing.
Nein, es ist nicht wirklich zufriedenstellend. Ich gebe dir da ja auch recht, weil das ist ja im kriminalistischen Bereich spricht man doch von Indizien, und das sind wirklich keine schwerwiegenden Indizien, die wir hier haben. Wir haben die Aussage eines Mannes, Gaius Balta, der als Genie gilt und auch ein Genie ist nach allem, was wir bisher gesehen haben, aber eben auch ein bisschen cuckoo crazy, der eben sagt, ja, diese Überwachungsdevice, dieses Gerät, was da hängt in der auf der Schiffsbrücke, die kann nur er angebracht haben, weil er ist der Einzige, der da rumgelungert hat. Aber es ist nicht zwingend eben, ne? Das ist quasi einfach nur Aussage gegen Aussage, und am Ende sagt eben die Serie, und übrigens Gaius Balta hatte recht, weil ich glaube, die Serie will uns zu diesem Zeitpunkt vermitteln, ich versuche jetzt auch so ein bisschen das Wissen, was ich um spätere Folgen habe, ein bisschen wegzuschieben, dass Gaius Balta im Grunde schon jemand ist, der Abbitte leisten will für seine Sünden, der wieder etwas gut machen will.
Ja, das glaube ich ihm aber nicht. Ich glaube dem nicht von hier bis da.
Wir haben noch andere Szenen, der sich auch quasi den Anweisungen von Nummer 6 widersetzt und dann nicht tut, was ihm die halluzinierte Fragezeichen Nummer 6 da die ganze Zeit erzählt. Also das ist schon für mich relativ klar. Aber du hast recht, es ist nicht eindeutig. Und wenn der PR-Typ da Dorel bis zum Ende gesagt hätte, hey, ihr tötet hier gerade einen Unschuldigen. Ja, und das ist auch so ein bisschen, man muss ja auch streng sagen, hätten sie es wirklich hundertprozentig rausfinden wollen, es hätte bestimmt so eine Art portables Röntgengerät oder MRT-Scanner oder was ich gegeben, mit dem man gesagt hätte, okay, wir scannen dich mal durch, aha, okay, metallisches Exoskelett oder so.
Das war auch was, wo ich mich gefragt habe, warum haben die das nicht einfach gemacht? Also die stecken den ja da ins Gefängnis, und dann dachte ich mir so, ja, und jetzt ist doch die perfekte Gelegenheit, um da irgendwie, keine Ahnung, mal zu gucken, hat er vielleicht Stahl im Körper und keine Knochen oder so? Also weißt du, solche Dinge. Oder schneid doch einfach mal den Arm auf oder so, obwohl das wäre natürlich, wenn das kein Zylone wäre, wäre das natürlich eine schlechte Taktik, das stimmt schon. Aber man hätte irgendwas noch machen können, dass man da einfach gar nichts gemacht hat, den einfach da reingesteckt hat, und dann macht man nichts mehr. Und dann dachte ich so, also, weil es fängt so gut an. Also alleine die Tatsache, dass man hier die Motive von Walter hinterfragt, dass man hier die Motive dieses PR-Menschen hinterfragt und so weiter, das ist ja eigentlich schon, das ist ja super. Das ist ja das, was ich möchte als Zuschauer. Und dann verpufft das so in, ja, ist irgendwie nichts. Und dann kriegst du halt noch die Bestätigung am Ende von wegen, ja, ich bin wirklich ein Zylone.
Ja, ich möchte so ja nicht dieser Piratenlacher
und so. Also ich weiß nicht, das war dann so unzufriedenstellend, aber okay.
Ich möchte nicht zu weit vorweggreifen, aber behalt einfach im Kopf die Möglichkeit, dass die Zylonen vielleicht doch hundertprozentig organisch sind. Und natürlich, also das sage ich nur mal als Eventualität, das könnte ja sein. Und zum anderen, das ist aber, das kann ich ja, darüber können wir auch jetzt schon reden, dass eben die Zukunft oder dieses Universum, dieser Mikrokosmos von Battlestar Galactica natürlich technisch nicht so entwickelt ist, wie es jetzt zum Beispiel Star Trek. Also ganz
definitiv,
offensichtlich.
Aber zum Beispiel auch der technische Unterschied zwischen, also jetzt erstmal mein Eindruck, zwischen Zylonen und dem Rest von der Gesellschaft, ist für mich halt so hoch, dass ich mich frage, wieso die Zylonen nicht schon längst die Menschen beherrschen. Also das ist so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht. Aber gut, da gucken wir dann drauf. Ich meine, natürlich hängt es auch damit zusammen, haben wir ja gesagt, dass hier auch eine Anlehnung an die Originalserie erfolgt, die ja genau eben solche Dinge hat, wie normale Telefone und Kabel und sowas. Und ich meine, das ist ja auch das, was hier immer gepredigt wird. Wir haben keine PCs, die miteinander verbunden sind und also Computer und bla bla bla. Also wir wissen ja auch warum und wieso und so. Aber irgendwie, naja. Aber wir nehmen das, also ich glaube, das ist schon so, dass du musst es halt dann einfach zur Kenntnis nehmen und nicht zu viel hinterfragen, sonst macht dir das keinen Spaß mehr.
Mir hat dieser ganze Handlungsstrang tatsächlich viel Spaß gemacht, rund um die Zylonen. Ich fand das Cliffhanger-Ende toll. Ich finde auch gut, dass hier alle durch diesen Besuch der Ragnar Station auch so Nebenfiguren ein bisschen was zu tun kriegen. Das ist ja auch etwas, woran viele Ensemble-Serien leiden, dass man das Gefühl hat, einige stehen nur rum, teilweise 5 oder 10 Episoden lang, haben nichts zu tun und irgendwann, ich meine, das sind alles professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler und warum gibt man denen nichts? Und hier habe ich eben schon das Gefühl gehabt, die machen alle ihren Job ordentlich, die haben alle so ein Standout-Moment, manche eben kürzer, manche ein bisschen länger und so eine Außenmission macht auch immer Spaß. Und sie hatten das Geld, um halt ein extra Set zu bauen, also diese Ragnar Station,
Was ganz
lieber
kurz
wieder verwendet
mal,
wird.
Ganz kurz nochmal auf Boomer zu kommen, weil das war ja natürlich wirklich so diese oh mein Gott, Kopf explodiert Moment. So, oh mein Gott, ist das eine Zylonin. Aber ich war ehrlich gesagt überrascht am Ende. Also am Ende kommen ja diese anderen Zylonen, die dann die gleichen Körper haben wie Six und eben die, von denen man weiß schon, dass es Zylonen sind.
Ja.
Und dann kommt aber auch nur eine Boomer sozusagen. Also die anderen haben mehrere Körper, also mindestens 2 immer. Aber es kommt nur ein Boomer, eine Boomerin, wie auch immer man das nennen möchte. Und da war ich kurz überrascht, weil ich dachte, wieso hat die nur einen Ersatzkörper? Und
Dann sind ja mindestens 2, weil die andere ist ja an Bord der
Galactica. Aber Six zum Beispiel hatte ja, glaube ich, waren es nicht 2. Ich müsste die Szene jetzt nochmal gucken, aber ich bilde mir ein, Six hatte.
Nein, es waren mehrere. Ja,
genau, klar. Richtig, ja. Und ist auch die Frage, wie wichtig oder nicht wichtig ist dann halt diese Figur. Aber das war wirklich so ein, das war ein geiler Moment. Also das war schon sehr cool.
Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt wirklich völlig gnadenlos hochskaliert auf irgendwie bei mir an die Wand geworfen, diese alte Blu-ray. Und dieser Special Effect ist ja keiner, ist ja mit so einer Motion-Control-Kamera gedreht. Also die haben einfach eine Szene gedreht und die dann einfach mehrfach abgefilmt. Quasi, wie nennt man das, man programmiert, hat eine programmierbare Kamera, macht immer dieselbe Kamerafahrt durch den Raum und hat dadurch einfach die Möglichkeit, Filmbilder übereinander zu legen und quasi auch die handelnden Schauspielerinnen und Schauspieler zu replizieren. Das sieht immer noch fantastisch aus.
Ich
finde ehrlich gesagt auch,
wie
die interagieren, auch total toll, also wirklich treffgenau. Ich kann mich noch an vergleichbare Szenen und die sehen auch schon toll aus in den Zurück- und die Zukunft-Filmen erinnern, wo ich glaube, Robert Zemeckis zum ersten Mal mit diesen Motion-Control-Kameras rumgespielt hat. Und das sieht rough aus im Vergleich. Okay, muss man sagen dazu, das ist irgendwie auch nochmal 15 Jahre vorher Zurück in die Zukunft 2, aber das sieht schon echt schick aus, muss ich sagen, der Moment. Also das ist, da haben sie sich wirklich Mühe gemacht, was sie nicht hätten tun müssen, genau, weil sie hätten auch sagen können, komm, wir machen da eine Six rein und einen Dorel und einen Leoben und der trifft eben auf eine Boomer und sagt, hey, wir sind Zylonen und hier haben wir unser kleines Meeting. Aber sie haben gesagt, nee, wir machen da 3 von allen rein. Aber vielleicht wäre es so vieles Guten gewesen, 3 Boomers. Ich hatte dann irgendwann auch der Kameratechniker gesagt, ah, Leute, ey, es reicht.
Was ich hier noch interessant fand, war, dass wir hier ja auch Gesichter dabei haben bei den Zylonen, die wir nicht kennen. Also, ja. Und dass ich da schon kurz geguckt habe, okay, versucht ihr die Gesichter einzuprägen, vielleicht kommen die wieder. Und dann wissen wir als Zuschauer natürlich mehr als die Leute, die dann auf dem Bildschirm unterwegs sind. Mhm. Aber werden wir sehen. Aber das war auch mein Gedanke, finde ich spannend, dass uns hier schon tatsächlich auch einfach fremde Gesichter gezeigt werden, die eventuell noch später eine Rolle spielen. Mhm.
Wir kommen zum dritten großen Handlungsstrang im allerweitesten Sinne. Und der ist ein bisschen ein Kladderadatsch aus vielen kleinen Momenten, die ich aber alle sehr bemerkenswert fand. Und zwar begräbt Lee Adama Apollo, zumindest zeitweilig, das Kriegsbeil mit seinem Vater. Kara bzw. Starbuck gesteht Lee, dass sie Mitschuld am Tod seines Bruders Zack trägt, nachdem sie Lee in einem halsbrecherischen Manöver, scheiße, im Raumgefecht bitte zu lohnen, das Leben gerettet hat. Commander Dame hält unter religiöser Leitung eine flammende Rede an seine Crew, in der er ihren Kampfeswillen heraufbeschwört und verspricht, sie und die überlebenden Zivilisten zur nur aus Legenden bekannten 13. Kolonie der Menschen zu führen, der Erde. Eine Lüge, wie er gegenüber Rosalind später eingesteht. Das war jetzt eine ganze Menge. Womit fangen wir an?
Wir hatten letztes Mal ja schon über den religiösen Aspekt gesprochen. Mhm. Und das ist mir auch aufgefallen, als es um Starbuck ging. Da ist natürlich das Entscheidende, dass sie hier, also Lee gesteht, dass sie mit am Tod des Bruders oder ihres ehemaligen Verlobten schuldig ist. Aber was mir auch ins Auge gesprungen ist, war die Szene davor, wo sie ja noch annimmt, dass Lee tot ist. Also die Colonial One ist ja vermeintlich explodiert. Und dass sie da halt wirklich einfach für ihn betet. Und auch die Art des Gebets fand ich ganz interessant. Also da dachte ich, ach guck mal, das ist so irgendwie so ganz untypisch, das, was man sonst von Sci-Fi kennt. Oft ist in Sci-Fi-Religion ja einfach gar kein Thema mehr. Und da war ich überrascht, dass sie sich Zeit genommen haben für diese Szene. Dann dachte ich, ach guck, interessant. Also das war das eine. Ja. Und das zweite natürlich, klar, dieses Geständnis, dass sie da irgendwie mit dran Schuld trägt. Diese ganze Bruder-Story, ich finde die voll nervig. Ich verstehe, warum sie da ist und mir ist es alles schon klar, aber irgendwie geht die mir auf den Keks. Und dann hast du natürlich auch im Zuge dieses Gespräches und so weiter wird und auch dann der Wiedervereinigung von Lee und Starbuck wird ja dann auch so ein bisschen uns erzählt oder nahegelegt, dass die beiden ja auch eine wahnsinnige sexuelle Anziehung haben, so klassisch Ust halt, also unresolved sexual tension und ich habe jetzt, weißt du, man sitzt dann da so als Zuschauer und sagt, und jetzt küsst euch! So irgendwie. ich weiß nicht. Ich finde diese ganze Story, also das ist ja eigentlich im Grunde eine Dreiergeschichte ohne den dritten. Also der Bruder ist quasi immer so, man kann ja auch nicht gegen einen toten Bruder, kann man nicht gewinnen. Das ist richtig ätzend eigentlich für Lee.
Du hast absolut recht. Das kann man natürlich auch auf eine Million anderer Fernsehserien, Romane, Spielfilme übertragen, diese Konstellation eben, wo diese Menage oder wie auch immer, bei der Dritte im Grunde unsichtbar bleibt und man immer denkt, ja gut, das ist irgendwie, wie toll kann der oder die gewesen sein, wenn man sie nie sieht.
Ja, also ist natürlich klar, Märtyrerstatus und Heldenstatus und was nicht alles. Ich fand halt ganz gut, dass dass das so ein bisschen aufgelöst worden ist, dass also, und vor allen Dingen sagt ja aber auch der Vater, dass der Bruder ja eigentlich selbst dran Schuld hatte. Also der hat ja auch eine eigene Verantwortung. Der hat sich ins Flugzeug gesetzt, der hat das Manöver geflogen und da sagt ja Lee, nee, du hast ihn halt dazu gezwungen, du hast ihn da auch Druck gemacht und jetzt stellt sich halt raus, es ist das eigentlich wirklich eine Verkettung von mehreren unglücklichen Umständen und irgendwie habe ich das Gefühl, der Bruder wird halt so von irgendwie sämtlicher Verantwortung freigesprochen und alle anderen haben aber Schuld. Der Vater hat Schuld, die Verlobte hat Schuld, weißt du, so. Und das regt mich auf.
Okay.
Ja,
okay.
Naja. Aber das ist natürlich okay. Also da haben wir das und dann haben wir die Storyline mit, ach Gott, potenzielles Love Interest. Genau. Und was hast du jetzt noch gesagt? Wir hatten ja noch ganz viele andere Dinge.
Ich hatte vor allem nicht gesagt, als wir im vorherigen Handlungsstrang waren, dass wirklich Giles Porter sehr, sehr lustig ist tatsächlich. Wollte ich nochmal ausdrücklich erwähnen. Weil das sagen auch David Icke und Ron Moore immer in den Making-ofs und Audiokommentaren. Die Szene, die Figur war ursprünglich nicht so amüsant konzipiert, wie sie James Callis, ich gucke das nochmal nach, dann auch spielt. Also er ist einfach sehr viel merkwürdiger als auf den Drehbuchseiten. Und ich muss sagen, gerade dieser herbeihalluzinierte Sex mit Nummer 6 auf seinem Schoß, wo dann eben irgendein Crewmitglied reinkommt und so. Das ist, ich weiß, es ist cringe, es ist vielleicht auch ein bisschen albern, es ist auch vielleicht so ein bisschen Riker und Troy auf dem Sexplaneten wieder, ja, ich weiß, aber hey, ich muss sagen, ich habe gelacht, ich musste lachen.
Ja, und ich finde aber, ich bin auch, also es ist ja auch immer noch die Frage offen, ist es eine Halluzination von Balter oder gibt es tatsächlich irgendwelche mentalen Verbindungen zwischen Six und ihm? Mhm. Und also das als Fragezeichen stehen zu lassen, war auch sehr clever. Also hier hat man zum Beispiel nichts aufgelöst, das ist genau richtig. So hätte ich mir das auch gewünscht mit den Zylonen.
Ja.
Aber natürlich, und dazu gehört halt klar, hast auch recht.
Nee, da ist Ron Moore übrigens stolz drauf, das betont er auch im Audiokommentar nochmal. Er sagte, jede Szene muss so lesbar sein, dass man im Grunde sich Nummer 6 wegdenkt und man zu dem Schluss kommt, ach okay, das hätte auch Gaius Balter korrekt schlussfolgern können. Gleichzeitig muss aber auch jede Szene so funktionieren, dass man sie so liest und denkt, ah okay, das hat ihm Nummer 6 gerade eingeflüstert. Und ich muss auch sagen, ich hab's mal versucht, jetzt auch beim zweiten durchgucken und ja, es funktioniert. Also man kann sich Nummer 6 wegdenken und trotzdem zu dem Schluss kommen, oh, der Typ ist so ein Genie, ja klar hat der hier den PR-Heini Dorrell da als Zylonen durchschaut.
Ja, ach, dann ist das einer von den lustigen Schauspielern, kann man sich bei dem Charakter gar nicht vorstellen.
Ja, ich möchte zu viel dazu sagen.
Der Schauspieler, sag ich nur. Ja, naja, aber genau, also das war eine Geschichte, genau. Dann haben wir natürlich, du sagst es, die klassische inflammatorische Captain's Speech oder in dem Fall Commander's Speech.
Ja, also wollen wir erstmal die Raumschlacht kurz besprechen?
Okay, ja, natürlich, gerne.
Wie fandest du die? Du hast gesagt, die Effekte waren für dich jetzt nicht ganz überzeugend. Du hast gesagt, auch nicht deutlich besser oder anders als Babylon 5. Oder du hast gesagt, Babylon 5 sah besser aus.
Ja, du hast recht. Babylon 5 war deutlich schlechter. Es ist schon, oder früher.
Also ich finde hier, die Raumschlacht war schon toll und die Macher hatten ja auch diesen Anspruch, dass das alles so aussieht wie Documentary Channel, quasi Aufnahmen so mit Wackelkamera und harten Crash-Zooms und so. Also ich finde, das sieht schon ganz cool aus. Natürlich,
ja,
klar.
Ja, stimmt. Das war auch positiv. Also, dass eben genau diese Kameraeinstellungen auch gewählt worden sind, das finde ich vertuscht auch ein bisschen vielleicht von dem einen oder anderen, was einem eher ins Auge gesprungen wäre, was schlecht gealtert ist. Aber grundsätzlich, ja, fand ich gut. Also ich bin tatsächlich überraschend zufrieden mit der damaligen CGI, die wir hier sehen. Ja, und ich glaube, ich hatte es ja auch schon erwähnt, es war, glaube ich, gar nicht in der letzten Raumschlacht, sondern in dieser Raumschlacht war es doch gewesen, wo sie ein Star Trek-Schiff in der Kolonne mit versteckt haben, glaube ich.
Da hast du besser aufgepasst als ich, das kann aber natürlich sein.
Nein, ich habe das nur gelesen, ich habe es auch nicht gesehen, ich sehe sowas doch nicht. Das ist doch, ich bin doch so blind bei so Sachen. Ja, aber so kleine Anspielungen halt, das ist immer ganz witzig. Mhm. Ja, also ich war grundsätzlich zufrieden. Und also hätte ich diese große Kampfszene gebraucht? Nein. Aber es macht das Ganze natürlich unterhaltsamer. Bisschen Action muss ja auch drin sein für die Leute, die sowas gerne mögen. Bisschen Schiffporn halt. Also ja, das ist okay.
Ich mag das tatsächlich immer, wenn die in irgendwelche Weltraumnebel fliegen. Mag ich auch in anderen Science-Fiction-Serien.
Aber auch so ein Nebel im Weltraum.
Ja, natürlich. Und ich mag auch tatsächlich das Design. Ich meine, klar sieht das nicht nach State of the Art anno 2025 aus, aber das grundsätzliche Design von der Silent Starbase, diesen großen Schiffen, aus denen eben die Kleinen dann rausfliegen, das sieht schon, dieses spinnartige Gebilde, das ist schon relativ cool. Da möchte ich sagen, da haben sie vielleicht auch ein bisschen in Richtung Babylon 5 geschielt, aber natürlich auch der alten Serie. Aber ich finde die Designs ganz gelungen und die trösten für mich auch hier und da über den ein oder anderen Effektshot so ein bisschen hinweg,
das
der
stimmt.
mal nicht so gelungen ist. Aber die Sache ist, ich bin sowieso gnädig, weil ich habe das Anno 2004 oder 2005 eben zum ersten Mal gesehen und damals habe ich mir diese Gedanken nicht gemacht, weil damals sah das eben aus wie der größte heiße Scheiß, ehrlich gesagt. Und auch so gucke ich das heute wieder und denke mir, ja, ich verstehe schon, was du sagst, es ist irgendwie, die visuellen Effekte konnten besser sein, aber ich habe immer noch die Erinnerung daran, das zum ersten Mal gesehen zu haben und da war das schon so für Fernsehverhältnisse echt toll.
Ich fand tatsächlich auch das Design des Zylonenschiffes, das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist für mich auch so ein bisschen herausgestochen. Da dachte ich, ach, das finde ich mal eine interessante Form auch, so dieses mit diesen Spikes und so, das ist auch sehr atypisch gewesen. Das fand ich auch sehr gut. Ja,
ja, und dann, weiß nicht, es löst sich alles mehr oder weniger auf. Dorel landet im Knast, genau. Und am Ende kommen sie alle zusammen im Hangar und Lee Adama, Commander Adama, darf seine flammende Rede halten. Wie wirkt das für dich? Ist das irgendwie zu amerikanisch, zu dick aufgetragen, zu prätentiös? Was?
Naja, ich bin ja die klassische Befehlshabersrede bin ich ja gewohnt aus meinem Sci-Fi, sage ich mal. Das war jetzt nichts, was mich extrem überrascht hatte, aber es war natürlich auch wieder so ein ganz klassischer Trope, der bedient worden ist, wo ich dachte, muss das jetzt sein? Naja, gut. Tatsächlich passt dieser Pathos ja sehr gut zu dieser ganzen auch Militärstruktur, die wir hier haben. Also das atmet also bisher fand ich, hat die ganze Miniserie Pathos, diese Art von Pathos geatmet.
Ja.
Auch die Tatsache, ich meine, wir haben ja so viele Dinge, die einfach anklingen an US-Realität, also Colonial One, Air Force One. Wir haben einen Präsidenten, wir haben Kolonien, also allein auch, dass von Kolonien gesprochen wird, ist auch übrigens so ein Ding, so, okay. Also wir haben so viele Dinge, die halt einfach der, ich sag mal, an die Realität angelehnt sind, dass das ganz klar ist, also quasi USA im Weltraum, aber das ist ja auch dann im Original nicht anders. Ich fand die Trauerfeier sehr spannend und dann ja jetzt im Anschluss eben diese Rede des Kapitäns. Also das hat mich nicht überrascht. Es war pathetisch, absolut, ja. Hätte für mich auch ein bisschen kürzer sein können, aber war okay. Mhm. Kann ich mit leben. Das ist sowas, wo ich einfach nur so Schulterzuck und weiter. Interessant fand ich hier natürlich inhaltlich, dass er ja eben diesen Mythos der Erde heraufbeschworen hat. Und ich verstehe in dem Gespräch, das hinterher dann ja mit Dorsner auch stattgefunden hat, ich verstehe, warum. Weil nichts eint mehr, gerade auch in der Verzweiflung, nachdem so viele gestorben sind, wie entweder ein gemeinsamer Feind oder ein gemeinsames Ziel. In dem Fall haben wir ja beides sogar. Aber eben ein gemeinsames Ziel. Und das ist die Erde. Und dass die Erde aber zu dem Zeitpunkt in der Geschichte eben nur noch ein Mythos ist, eine Legende, so ein bisschen wie Atlantis oder so. Ja, das, ich weiß nicht. Also ich verstehe, warum er es gemacht hat. Vom Militärstandpunkt her und von der Motivation seiner Crew und dass die auch positiv bleibt und so weiter, ist das, glaube ich, der richtige Schachzug. Ja. Aber moralisch, menschlich ist das natürlich echt verwerflich. Nichtsdestotrotz begegnen sich hier ja dann auch in diesem Gespräch hinterher zwei Anführer. Und uns wird im Grunde in ihm genau das gezeigt, was uns auch in ihr gezeigt wurde. Sie hatte halt die Szene mit dem, ja, wir springen und ich lasse zurück. Also das Wohl vieler für das Wohl von wenigen sozusagen. Und versus das Wohl von wenigen. Und bei ihm ist es genauso. Bei ihm war uns aber schon klar, dass er eben die Führungsposition über alles stellt. Und da ist eben auch der Gedanke, Moral oder so oder Lüge, völlig egal. Wichtig ist, dass ich einfach meine Crew motiviert bekomme. Ich habe mehr Verständnis für ihn. Also mein positives Verständnis für ihn ist höher als mein negatives Abwerten seiner moralischen Identität. So.
Sehr schön.
Ich monologisiere immer so lange, entschuldige.
Nee. Ich habe dir sehr gespannt zugehört, weil das tatsächlich auch tatsächlich Punkte berührt, die ich jetzt nicht großartig kommentieren kann, weil es Sachen vorwegnehmen würde, die in späteren Folgen und Staffeln passieren. Aber ich finde es sehr interessant und ich glaube, ich hab damals ähnlich gefühlt. Es ist eine problematische Entscheidung. Ich glaube, dass die Entscheidung problematisch ist, quasi etwas zu versprechen, das es mutmaßlich gar nicht gibt. Sehr aussagekräftig, also sehr klar Figuren definiert auch für Commander Adama, wie er solche Situationen löst und eben, wie du es richtig beschrieben hast, auch eine wunderbare Möglichkeit hat, auch nochmal diese konfrontative letzte Momente zu haben mit Laura Rosalind, die eben einen anderen Standpunkt vertritt. Aber irgendwie auch Commander Adama gleichzeitig verstehen will und so nähern sich eben diese Figuren an. Ich finde das brillant geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich sehr viel wohlwollender als du, aber vielleicht auch mit Blick auf das, was da noch kommt. Ich finde die Szene echt toll, quasi, ja, okay, klar, dass der Galaktika-Kosmos im Grunde ist wie eine große ins Weltall exportierte Version der USA, inklusive Colonial One, das ist mir schon klar, das stimmt schon so, das ist alles sehr, sehr amerikanisch, aber ich finde es sehr packend, ich finde es gleichzeitig hast du eben diesen militärischen Pomp und dann wird er eben dadurch gebrochen, dass Figuren lügen oder unsicher sind und im Grunde auch verzweifelt und gar nicht so richtig wissen, wohin die Reise geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde auch, Edward James Olmos spielt das toll. Dieses ständige Wiederholen, Insistieren auf dieses So Say We All, diese Geschlossenheit. Ich hatte mir auch gehofft, dass die Macher dazu was sagen in den Production Notes und Making-ofs und Audiokommentaren. Und sie haben auch gesagt, tatsächlich steht im Drehbuch nur einmal So Say We All. Und dann sagt die Priesterin noch und die Szene ist vorbei. Und es war tatsächlich die Entscheidung von Edward James Olmos vor dem Take zu sagen, ich sag das jetzt so oft, bis alle total irritiert und genervt sind. Mhm. Und das siehst du eben auch, wenn die Kamera schwenkt über die Crew und alle so ein bisschen so, hä, was macht der Alte da? Mhm. Und es funktioniert für mich ganz, ganz toll. Also ich muss sagen, das war für mich der erste große Gänsehaut-Moment. Ich hoffe, es folgen noch viele gemeinsam mit dir. dieser Serie, wo ich dachte so, yes, du hast mich total. Also ich bin überhaupt kein Military Dude. Mich holt das so mal in anderen Kontexten gar nicht ab. Ich kann mir sowas wie Saving Private Ryan 3 Stunden angucken und denken, ja, die schießen halt rum. Aber in dem Moment dachte ich ja, ich verstehe irgendwie, wo viele Leute, der Reiz liegt, da an sowas teilzuhaben in dieser Funktion, als halt einer militärischen Operation.
Das ist ja gut.
Ja, total. Aber auch, ich glaube auch, weil Edward Olmos für mich sehr, sehr gut funktioniert, einfach in dieser Rolle, weil er hat eben diesen traurigen Bernardiner-Blick und man merkt einfach, das ist ein Mann, der hadert mit so viel inneren Dämonen und muss gleichzeitig eben der starke Typ sein. Und vielleicht war ich auch zu dem Zeitpunkt, weil man sollte ja nicht vergessen, das war auch die Zeit, in der es so mit Track, also Old Track, rapide bergab ging qualitativ. Mhm. Und man einfach auch ich zumindest auch ein bisschen die Schnauze voll hatte von diesen glatten Anführertypen, die einfach keine zweite Ebene hatten. Ich meine, Picard, klar, gegen Ende von TNG so ein paar.
Sankt Picard, ja klar.
Ich wollte gerade sagen, also man hat versucht, denen auch so ein bisschen was Gebrochenes, so eine zweite Ebene zu geben. Aber damit hat sich Star Trek immer sehr, sehr schwer getan, weil die Anführertypen, die mussten einfach sehr integer, autoritär und im Grunde eigentlich auch nicht zu hinterfragen sein. Und wenn mal sowas kam, so ein Moment der Schwäche, da war der eigentlich am Ende der Folge wieder ausgebügelt. Aber hier mit Adama hast du einfach eine Figur, von der du weißt, oh, der hat gerade so viele private wie berufliche Baustellen und muss jetzt trotzdem dort performen vor seinem Team. Das ist echt anstrengend und das auf der Ebene hat mich das total abgeholt.
glaubst du, dass mit der Entscheidung, hier Adama lügen zu lassen, tatsächlich aktiv am Militär kritisiert wird von den Schreibern? Also liest du das als eine Kritik am System?
In dem Moment schon, würde ich sagen, ja. Ich weiß allerdings auch nicht, wie stark ausgeprägt die politische Agenda war, der Herren Icke und Moore.
Okay.
und ob sie sich nicht zu dem Zeitpunkt eher gedacht haben, also das ist jetzt wirklich spekulativ, weil das weiß ich auch einfach nicht, ob sie sich zu dem Zeitpunkt gedacht haben, das ist einfach, wir bereiten den Boden für spätere Handlungsstränge und wir gucken mal, wie wir das alles deuten. Deswegen einiges ist hier schon sehr, sehr, das ist klar negativ gefärbt, aber sehr opportunistisch auch im Sinne von auch wie die Szenen hier mit Bolter und Nummer 6 geschrieben sind und einiges anderes, von dem wir sagen, ja, okay, das kann man jetzt so sehen, aber auch so sehen. Und manchmal funktioniert es besser, aber manchmal nicht. Manchmal ist es sehr befriedigend, wie zum Beispiel diese letzte Konfrontation mit Ty und Starbuck, wo man denkt, okay, jetzt ist so alles wieder gut und wir machen jetzt mal gut Freunde, versöhnen uns wieder und sie einfach sagt, nee.
Das fand ich aber so toll. Also apropos das ist ein schwieriges Wort heute, Integrität einer Figur. Dass Starbuck eben sagt, nein, ich fand dich vorher ein Arschloch und ich finde, du bist immer noch ein Arschloch. Und es ist mir auch scheißegal, was das für meine Karriere macht. Also einfach so auch hier ein Rückgrat zu haben und zu sagen, nein. Ich kann dich nicht leiden und das bleibt auch dabei. Und ich dachte noch so, also ich habe echt, ich war so ein bisschen hinterhergerissen, weil ich dachte, Mensch, Mädchen, das ist doch die Chance, weißt du, weil dann ist da quasi Ruhe im Kabuff und dann hast du auch, dann hast du Ruhe und dann ist auch gut. Und dass er dann aber sagt, nein, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe und so, ich fand das super. Also weil es entgegen der Erwartungen natürlich gespielt wurde. Und natürlich auch, uns auch zeigt nochmal, was sie halt für ein Typ ist.
Ja, klar. Ich mag die Szene auch sehr, sehr gerne.
Tatsächlich. Aber tatsächlich hat
ich mag es nicht so gerne, wenn sie diese dicke Zigarre raucht, weil das für mich so ein bisschen zu sehr, ach guck mal, wieder eine kleine, kleines Zwicker, Augenzwicker in Richtung der alten Serie an Dirk Benedict und seine Zigarre.
Aber tatsächlich ist Ty für mich unsympathischer geworden durch diese Szene. Ich habe dem ja immer noch so ein bisschen Spielraum gegeben, weil ich dachte, okay, das ist auch so ein Military Hard-Ass. Es ist ja eigentlich, ich finde auch interessant, zum Beispiel der Vergleich direkt zwischen ihm und Adama, ja, weil es sind ja beides eigentlich altgestandene Military Guys, die wahrscheinlich eine ähnliche Biografie hinter sich haben und beide recht hoch im Rang sind, auch wenn Adama natürlich noch eine Stufe höher ist. Und dass trotzdem so unterschiedliche Charaktere sind und auch in den Entscheidungen. Und Tai ist einfach, so wie er hier geschildert wird, ein Idiot. Und zwischendurch hat man dann noch ein bisschen Verständnis für ihn, weil man denkt, okay, gut, der steckt halt gerade in der Trennung und vielleicht ist er einfach schlecht drauf und weißt du, so. Und dann stellt sich halt raus, nee, er ist einfach wirklich ein Idiot. Und gerade auch in diesem Gespräch mit Starbuck, ja. Und dann einfach auch seine Machtposition auszunutzen und zu sagen, ja, dann schieße ich halt hier quer und mach dir das Leben schwer. Okay.
Es ist schwierig. Ich finde auch, jetzt nur, ich versuche mich zu trennen, gedanklich vom Rest der Serie und nur auf diese Doppelfolge zu blicken. Und ich finde auch, er ist in dem Job, den er da macht, der Schwächste oder relativ Inkompetenteste. Man hat schon das Gefühl, die können ihre Dinge, die ihnen mit denen sie beauftragt sind, alle sehr gut. Und bei Tai denke ich mir auch, ja, eigentlich lernen wir dich nur kennen als Choleriker, Säufer.
Ja, also bester Buddy
von Adama, genau. Und jemand, der ungehalten reagiert, wenn du beim Kartenspiel provoziert wirst. Also das ist ja, was natürlich auch Teil eines Kartenspiels ist. Also das ist ja auch so, dass ich denke, halte ich ein bisschen zurück. Aber ja, gut, der hat ja noch ein paar Folgen, um sich zu bessern.
Apropos, das ist zwar nur eine kleine Randnotiz, aber was sagen wir denn zu Boomer und dem Ingenieur, dessen Namen ich nicht mal weiß?
Tyrell.
Tyrell, genau. Also das wird noch öfter passieren. Ich habe jetzt zwar immer schon die Charakternamen-Chart offen, aber also Tyrell und Boomer haben ja auch was. Also das ist ja gleich in der letzten Folge auch am Anfang gleich gewesen. Und jetzt, nachdem sie ja dann auch gerettet ist oder die Leute gerettet hat und da ja dann auch irgendwie beide ganz glücklich sind und so. Übrigens dann ja auch diese Adoptionsszene, ich sag jetzt mal Adoptionsszene im weitesten Sinne des Wortes, mit dem Jungen, den sie da auch gerettet haben vom Planeten und so. Was ist das? Also ich weiß, im Original hattest du ja auch diesen Jungen. Ja. Deswegen, ich glaube, das war da hier sozusagen das Zugeständnis an die alten Fans, dass man sagt, guck hier, Zwinker, Zwonker. Ja, okay.
Ja, aber das war auch erwarte so nicht zu viel davon.
Ja, aber das war auch so eine Storyline, wo ich dachte, hätte man auch einfach rauslassen können, oder? Also,
Ja und nein. Wie gesagt, ich finde, ich liebe die Figuren eben alle mehr oder weniger und Battlestar Galactica ist eine meiner Lieblingsserien und deswegen, ich gucke da vielleicht anders drauf und denke mir, ja klar, streng genommen redundant, trägt jetzt nicht wirklich was zu den großen dramaturgischen Bögen bei und zur großen Storyline, aber ich freue mich drüber und ich weiß ja auch, dass das ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, irgendwie Bucky und die Adoptionsstoryline, die wird keine große Rolle bei Spielen der späteren Serie.
Ja, also auch keine Überraschung, ja. Übrigens fand ich es spannend hier, dass die Erde ein Mythos ist. Also weil ich hätte jetzt gedacht, weil es wird ja von Kolonien gesprochen und so weiter, ich hätte jetzt gedacht, gut, die Erde ist der Heimatplanet, da kommen die alle ursprünglich mal her und dann gibt es halt die Kolonien, dann sind halt irgendwie alle besiedelt worden, obwohl am Anfang ja gesagt wurde, du hast ja diese 12 Schiffe gehabt und so weiter, aber ich habe gedacht, die kommen halt alle ursprünglich mal von der Erde, das ist ja wohl auch der Mythos, der hier bedient wird, aber dass die Erde quasi in so eine Art Nebel des Vergessens versunken ist oder vielleicht auch gar nicht mehr existiert, man weiß es ja nicht, das fand ich eine andere, interessante Entscheidung.
Es ist interessant und auch nochmal ein Punkt, in dem sich diese Serie nochmal sehr von der alten Serie löst, weil in der alten Serie wurden ja selbst die Zylonen nicht von den Menschen gebaut, sondern quasi von einer Vorgängerrasse der Menschen. Also,
Hier sind ja die Menschen quasi für ihr Schicksal
selber verantwortlich. Okay. Es sind so kleine Unterschiede, aber die eben auch schon deutlich machen, dass man hier Dinge tut, die eben im Battlestar Galactica Classic später 70er so nicht vorkamen, ja. Aber ich finde es auch interessant. Also ich, wie gesagt, super reizvoll. Also ich wäre super unbefriedigt gewesen, wenn das hier geendet hätte, aber naja.
Ja. Nee, aber das war so, ich denke, das war so mit das Wichtigste, oder?
Ich habe noch hier so ein paar Produktionsnotizen, die würde ich gerne kurz loswerden, je nachdem, ob es passt. Wir sollten zumindest Richard Gibbs, der denn hier den Score geschrieben hat, nochmal kurz name-droppen, weil es wird die letzte Gelegenheit sein, weil dann ab der ersten regulären Folge, 33 Minuten, über die wir nächste Woche sprechen, übernimmt Bear McCreary, der eine Mega-Karriere hatte später so als TV-Komponist, der hier aber noch super jung war. Also Bear McCreary war, glaube ich, irgendwie Anfang, Mitte 20, als er mit Battlestar Galactica anfing. Und mittlerweile ist er eben, sieht man seinen Namen aller Orten, aber hier eben noch so quasi als sein künstlerischer Ziehvater Richard Gibbs als Main Composer. Und ich finde seinen Score nicht so gut, was da noch kommen wird in späteren Jahren von McCreary. Aber er hat zwei, drei lichte Momente. Ich finde die Raumschlacht sehr, sehr gut orchestriert und auch sehr cool, wenn wir diese Montage da haben, wo alle so Momente der Leichtigkeit, alle kommen wieder zusammen und alle dürfen sich mal Bussi geben und den Arm nehmen und so weiter. Und es gibt sogar so hier so einen Kuss zwischen Billy, dem Assistenten von Rosalind, und Dee, der einen Kampfpilotin.
Stimmt.
Ich mag diesen ganzen Flirt eher weniger.
Aber Assistent, ich find, der ist auch irgendwie komisch.
Der ist gut orchestriert.
Okay.
Was hatte ich mir noch notiert? Hier noch deutlicher präsent, weil wir haben eine ganze Szene, wo eben Giles Boyter sich durch Unterlagen kämpfen muss, die alle auf dem Pult liegen von Gator, dem, glaube ich, Lieutenant Commander hier. Da sieht man eben, dass die ganzen Ecken, das sind alles Oktagons, wo die Ecken abgeschnitten sind, aber eben nicht nur von den Papierstücken, sondern eben auch von Bilderrahmen und Klemmbrettern. Und das ist so ein kleiner Inside-Gag gemäß dem Regisseur David Reimer, der hat das mal in einem späteren Interview, ich glaube Jahre später, gesagt, dass so quasi sinnbildlich stehen oder bildlich stehen für dieses Cutting Corners, was man im Englischsprachigen ja sagt.
Also ich hätte ja jetzt vermutet, vielleicht eher so nach dem Motto, wir sind der Bienen, the Beehive, jetzt bin ich schon wieder im Englischen, die Bienenkolonie
der
oder
Bienenstock.
So. Ja, der Bienenstock, danke, oh Gott, ey. Wir sind der Bienenstock und also quasi, wir müssen alle zusammenarbeiten, damit wir ein gemeinsames Ziel, also so war mein Gedanke irgendwie, weißt du, aber okay.
Also gemäß David Reimer, ich glaube, von ihm stammt das anekdotisch, aber einige andere beanspruchen es auch für sich. Die Idee war das tatsächlich, also beziehungsweise keiner will das mehr im Nachgang für sich beanspruchen. Und ich sage auch gleich, warum war das seine Idee, das quasi nochmal zu verbildlichen, dass man eben mit relativ kleinem Budget arbeiten musste und hier und da immer wieder was abzwacken musste, weil es einfach hieß, ja, das Set können wir nicht bauen oder das Prop ist so nicht drin oder auf den visuellen Effekt müssen wir verzichten, weil dafür fehlt einfach das Budget. Und für dieses etwas Rumknapsen oder mit knappen Mitteln arbeiten und auf Dinge verzichten, dafür steht eben das sprichwörtliche Cutting Corners im Englischen. Später sagte Reimer auch bei anderer Gelegenheit, wollte keiner mehr für diese Idee verantwortlich sein, weil das hieß, es musste immer ein armer Production Assistant
die Ecken abschneiden
von jeglichen Papierstücken und es mussten eben extra Requisiten gebaut werden, die eben zu diesem Schema passen, und darüber hat man sich dann auch in späteren Folgen oft geärgert, weil das macht ja Arbeit für diese kreative Entscheidung ganz zu Beginn, genau. Und das war es eigentlich meinerseits. Was ich noch gelesen habe, was ich letztes Mal nicht erwähnt hatte, vielleicht da besser erwähnen sollen, dass so David Icke und Ron Moore als Showrunner auf Augenhöhe agieren, beide gleichermaßen kreativ beteiligt sind an der Serie, aber eben Ron Moore noch sehr mit Carnivale, also dieser HBO-Show, beschäftigt war und David Icke eigentlich vieles in die Wege geleitet hat und gemonitort hat in frühen Jahren. Und also gerade hier bei der Miniserie, und es war David Icke, der Ronald D. Moore für die Serie ins Boot holte, obwohl Universal da andere Vorstellungen hatte, aber man hat sich dann sehr schnell arrangiert, so. Das hatte ich mir noch so notiert in Sachen Production Trivia.
Ja, wunderbar. Ja, ich habe dieses Mal nicht so wahnsinnig viel Trivia, deswegen bin ich ganz glücklich, dass du da noch ein bisschen was hinzugefügt hast. Ja, also ich bin jetzt gespannt. Also Miniserie abgehakt.
Ja.
Und jetzt gucken wir mal, wie dann der Einstieg in die Serie an sich ist, wie viel sie auch wiederholen in der Pilotfolge. Da bin ich auch gespannt. Da musst du ja trotzdem nochmal Worldbuilding betreiben oder ein Setting setzen, weil vielleicht haben ja die Leute, die mit dieser ersten Folge anfangen, die Miniserie vorher nicht gesehen.
Stimmt. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Ich verrate gar nichts. Ich bin auch sehr gespannt, weil die erste Folge ist wirklich besonders, zumindest in meinen Augen. Und wir sprechen das nächste Mal über 33 Minuten, die von vielen Fans sehr geliebt wird. Und da wird sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Wenn du in dem Moment wahrscheinlich sagst, das geht ja in eine völlig falsche Richtung, dann haben wir vielleicht eventuell ein Problem.
Ach so, ich wollte sagen, dann haben wir was richtig gemacht. Okay, mach mich doch neugierig, ey, verdammt. Dann freue ich mich jetzt einfach drauf.
Sehr gut. Ich danke dir, Britt-Marie. Wo kann man dich hören? Wo kann man uns so hören? Wo kann man dich hören vor allem?
Bei Trackgasm, da haben wir jetzt Strange New Worlds besprochen, das aktuelle. und bei Hot Pink ein bisschen Boulevard jede Woche. Ja, das sind so die zwei Hauptpodcasts, die aktuell laufen.
Genau. Hört dies und hört mich gerne weiter bei Bahnhofs Kino und Spielfilm. Und ich freue mich sehr darauf, ehrlich gesagt, jetzt hier abzutauchen in die tieferen Tiefen der Battlestar Galactica Reboot-Serie. Ja, ich freue mich wirklich. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich gucke auch jede Folge bisher zweimal. Ich habe sogar die allererste Folge, habe ich die ersten 90 Minuten dreimal geguckt, einfach weil ich einfach die Zeit genieße, hier wieder mit dieser Serie verbringen zu können.
Ja, das war schön.
Hat zu lange gedauert.
So ein bisschen nostalgische, finde ich auch Nostalgie dabei. Für mich ganz neu. Also das ist, ja, ich hoffe, also ja, dass da auch ein bisschen für dich vielleicht das eine oder andere dabei ist, wo du sagst, Mensch, stimmt, hatte ich vergessen, dass man
mit
das vielleicht
Sicherheit
auch so sehen kann.
Total. Und ich habe auch bestimmte Momente komplett vergessen, wie zum Beispiel den Moment zwischen Ty und Starbuck, weil ich dachte wirklich, als sie sich da gegenüberstehen in dem kleinen Quartier, dachte ich, ah ja, okay, jetzt gibt es irgendwie keine Umarmung, aber es gibt schon sowas wie, ja, Sir. Aber ja. Ich hatte komplett vergessen, dass sie sagt, quasi paraphrasiert fuck off oder frack off, wie sie in der Serie sagen würden.
Ja, aber das ist doch schön, dass es für dich zumindest auch noch die eine oder andere Überraschung gibt. Das bedeutet ja, dass jetzt genau so viel Zeit vergangen ist, wie vergehen musste. Weil ich tendiere ja dazu, dann so Dinge einfach zu vergessen. Und wenn ich dann 20 Jahre später eine Serie sehe, die ich halt dazwischen nicht nochmal geguckt habe, dann bin ich so, ach, das hat da drin, ach, wirklich? Ach, ich hatte dich vergessen. Deswegen, das passt ja dann. Sehr schön.
Danke fürs Zuhören, danke fürs mit mir sprechen.
Sehr gerne und dann bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche, bye bye.
We have 50,000 people left. The war is over.
It hasn't begun yet.
Battlestar Galactica premieres Sunday, December 7th at 9, only on Sci-Fi Channel.